Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Moskau ist ein russischer General bei einem Anschlag getötet worden. Er war Chef der Abwehrtruppen gegen atomare, biologische und chemische Waffen. Vor seiner Haustür wurde ein Sprengsatz in einem abgestellten Elektroroller ferngezündet. Außer dem General starb auch sein Adjutant. Hinter dem Anschlag steckt offenbar die Ukraine. Das legen anonyme Hinweise aus ihrem Geheimdienst nahe.
6 Uhr früh. Eine Dashcam filmt einen Hauseingang. Dann die Explosion. Die Kamera hat offenbar der ukrainische Geheimdienst angebracht, um die Tat zu dokumentieren. Igor Kirillow, Generalleutnant der russischen Streitkräfte, und sein Adjutant Ilya Polikarpow sterben sofort. Die Bombe soll, sagen Ermittler, an einem Elektroroller angebracht gewesen sein, der direkt vor dem Hauseingang stand. Meine Frau und ich sind wach geworden von dem Knall. Zuerst dachten wir, es sei eine Drohne. Wir wohnen ja gleich da oben. Generalleutnant Kirillow war ein prominentes Gesicht der russischen Streitkräfte. Als Kommandeur der ABC-Schutztruppen zuständig für Abwehr atomarer, biologischer und chemischer Angriffe. Er hatte immer wieder behauptet, die USA betrieben in der Ukraine geheime Biowaffenlabore. Beweise nannte er nicht. Die Ukraine warf ihm Kriegsverbrechen vor, er stand unter Sanktionen des Westens. Russland spricht von einem Terroranschlag. Der Vizechef des Sicherheitsrats droht. Die Ermittler müssen die Killer in Russland finden und ihre Drahtzieher in Kiew müssen zerstört werden. Also die Führung der Ukraine. Anonyme Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes SBU haben die Tat Medien gegenüber für sich reklamiert. Kirillow sei als Kriegsverbrecher ein legitimes Ziel gewesen, heißt es. Erst vor wenigen Tagen war bei Moskau ein Konstrukteur russischer Marschflugkörper erschossen worden. Auch hinter dieser Tat vermutet man ukrainische Geheimdienste. Das Signal an Russland ist klar: Wer in den Krieg verstrickt ist, soll sich nicht mehr sicher fühlen.
Bundestagswahlkampf im Winter, das hat es seit mehr als 30 Jahren nicht mehr gegeben. Und noch etwas ist anders als sonst. Der Wahlkampf wird sehr viel kürzer. Im neuen Jahr bleiben gerade 53 Tage bis zum vorgesehenen Wahltermin am 23. Februar. Dementsprechend legten die Parteien heute einen Kaltstart hin. Nur einen Tag nach der Vertrauensfrage wurden Wahlprogramme vorgestellt. Sie unterscheiden sich unter anderem in der Wirtschaftspolitik.
Die Grünen inszenieren sich im Wahlkampf als Zuhörerpartei.
Hi, ich bin Robert.
Viele Anregungen aus Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern seien ins Wahlprogramm der Grünen eingeflossen. Stromkosten senken, Bürokratie abbauen und Unternehmen fördern, wenn sie investieren. Vor allem aber wollen die Grünen die Infrastruktur erneuern.
Die Brücken, die Bröseln, die Bahn, die verspätet ist, die Schulen, die Kitas, die nicht saniert sind. All das soll sich ändern durch den Deutschland-Investitionsfonds, den wir auflegen wollen.
Die Idee für einen solchen Deutschlandfonds findet sich auch bei den Sozialdemokraten. Auch sie wollen damit Investitionen von Unternehmen fördern und die Infrastruktur ausbauen. Zudem will auch die Kanzlerpartei mit den Stromkosten runter.
Das Erste und Allerwichtigste in dieser Sache ist, dass wir etwas dafür tun, dass Arbeitsplätze gesichert werden, dass neue Arbeitsplätze entstehen, dass neues wirtschaftliches Wachstum möglich wird.
Die Union stellt ihre Einigkeit zur Schau. Ihr Wahlprogramm wollen CDU und CSU auch als Abgrenzung zu den Grünen verstanden wissen. Dabei findet sich auch hier die Forderung nach günstigeren Strompreisen. Allerdings will die Union Unternehmen grundsätzlich entlasten, etwa durch Steuersenkungen und die Abschaffung des Soli.
Eine starke Wirtschaft ist die Grundlage für alles, für eine gute Sozialpolitik, genauso wie für eine gute Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Ohne eine gute Wirtschaft läuft nichts.
Die Liberalen sehen zwar viele inhaltliche Überschneidungen mit der Union, ihr frisch ernannter Spitzenkandidat betont aber, seine Partei sei zu noch mehr bereit.
Die FDP steht für einen grundlegenden, um nicht zu sagen radikalen Abbau von Bürokratie, vom Arbeitszeitgesetz bis hin zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bis hin zur Bereitschaft, auch ganze Behörden in Deutschland aufzulösen.
Die Wirtschaft ist eines der zentralen Themen in diesem Wahlkampf. An den Vorhaben der Parteien lassen sich auch Koalitionsoptionen ablesen. Dabei sind sich Union und FDP ebenso nah wie SPD und Grüne. Je nach Wahlergebnis kann es aber gut sein, dass sich die unterschiedlichen Parteien zusammenraufen müssen.
Die Wirtschaft ist ein Aspekt in den Wahlprogrammen der Parteien. Wenn Sie sich über weitere Themen darin informieren möchten, finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte auf tagesschau.de. Neue Konzepte für die Wirtschaftsentwicklung braucht es dringend, denn die Stimmung in den deutschen Unternehmen verschlechtert sich weiter. Der IFO-Geschäftsklimaindex sank im Dezember um 0,9 auf 84,7 Punkte. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 2020, also seit Beginn der Corona-Pandemie. Der Index gilt als wichtigstes Konjunkturbarometer in Deutschland. Die Schwäche der deutschen Wirtschaft sei chronisch geworden, so IFO-Präsident Fuest. Die Finanzierung des Deutschland-Tickets ist für das kommende Jahr gesichert. SPD, Union und Grüne haben sich gestern nach der Vertrauensfrage geeinigt. Bundeszuschüsse, die nicht ausgeschöpft wurden, können ins nächste Jahr übertragen werden. Damit kann das Ticket weiter angeboten werden. Der Preis steigt aber, wie geplant, von 49 auf 58 Euro im Monat. Wie es nach dem nächsten Jahr weitergeht, müssen Bund und Länder noch aushandeln. Der Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz für die US-Luftwaffe ist ja nicht nur Drehkreuz in Europa, sondern auch ein wichtiger Knotenpunkt für Daten. Washington nutzt eine Satellitenstation auf dem Gelände, um Kampfdrohnen im Jemen zu lenken. Welche Verantwortung ergibt sich dadurch für Deutschland? Mit dieser Frage hat sich heute das Bundesverfassungsgericht beschäftigt. Zwei Jemeniten haben geklagt. Sie hatten Angehörige bei einem Drohnenangriff verloren und sehen deshalb eine Mitschuld der Bundesrepublik.
Mit ferngesteuerten Kampfdrohnen greifen die USA im Jemen immer wieder gezielt mutmaßliche Terroristen an. Dabei kommen auch unbeteiligte Zivilisten ums Leben, zum Beispiel die Verwandten der Kläger aus dem Jemen. In Karlsruhe unterstützt von einer Menschenrechtsorganisation.
Seit 12 Jahren gibt es kontinuierlich Drohnenüberflüge, auch immer wieder Angriffe in der Region. Und das ist für die Beschwerdeführer kein Zustand, in dem sie leben können und wollen. Es ist eine permanente psychische Bedrohung, eine Bedrohung für ihr Leben.
Die US-Airbase Ramstein in Rheinland-Pfalz spielt bei den Drohneneinsätzen eine Rolle. Die Drohnen über dem Jemen werden zwar aus den USA ferngesteuert, aber das Signal geht zunächst per Glasfaserkabel nach Ramstein und von der Airbase über einen Satelliten dann an die Drohne im Jemen. Ohne die Infrastruktur in Ramstein also kein Drohneneinsatz. Deshalb kommt das deutsche Grundgesetz ins Spiel. Das Bundesverfassungsgericht muss nun klären, hat Deutschland in solchen Fällen eine Schutzpflicht auch gegenüber Menschen im Ausland? Müsste die Bundesregierung im Zweifel gegenüber den USA stärker auf die Einhaltung der Regeln des Völkerrechts pochen?
Da verkennen die Beschwerdeführer nach unserer Auffassung, dass das etwas ist, was Deutschland am Ende gar nicht leisten kann, sondern was die Verantwortung Deutschlands deutlich überspannen und überdehnen würde.
Heute wurde im Karlsruher Gerichtssaal verhandelt. Das Grundsatzurteil kommt dann in einigen Monaten.
Nach dem Sturz von Machthaber Assad in Syrien herrscht in Europa diplomatische Aufbruchstimmung. Westliche Delegationen bemühen sich um einen Kontakt nach Damaskus. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dagegen reiste heute nach Ankara zu Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Denn die Türkei, NATO-Partner und Nachbar, spielt eine zentrale Rolle bei der künftigen Entwicklung des Landes.
Die Laune gut, die Sache ernst. Eine ihrer ersten Auslandsreisen führt die gewählte EU-Kommissionspräsidentin nach Ankara zu Präsident Erdogan. Die Ziele von beiden? Eine stabile Ordnung und der Wiederaufbau Syriens nach Ende des 13-jährigen Bürgerkrieges. Das syrische Volk kann das nicht alleine bewältigen. Und der Wiederaufbau muss schnell gehen. Und das geht nur mit Hilfe der benachbarten Länder, der internationalen Gemeinschaft und der EU. Mehr als 3 Millionen syrische Flüchtlinge hat die Türkei seit Beginn des Bürgerkrieges aufgenommen. Nun sollen viele von ihnen zurückkehren. Als Unterstützung verspricht von der Leyen noch für dieses Jahr 1 Milliarde Euro zusätzlich. Die Türkei bleibt der Schlüsselpartner bei der Bewältigung der Migration im östlichen Mittelmeer. Es ist entscheidend, dass wir zusammenarbeiten. Bei der Grenzverwaltung, der Bekämpfung von Menschenschmuggel und bei der Visa-Ausstellung. Gemeinsam für eine neue Nachkriegsordnung. Die EU und die Türkei wollen sich in Zukunft noch enger abstimmen. Bei der Neuordnung Syriens spielt die Türkei eine Schlüsselrolle. Denn ohne logistische und militärische Unterstützung aus Ankara wäre die Assad-Regierung wohl nicht so schnell zusammengebrochen. Deshalb hat die türkische Regierung beste Verbindungen zur syrischen Übergangsregierung. Erst am Wochenende war der Geheimdienstchef auf Mission in Damaskus. Europa braucht die türkische Regierung also nicht nur bei der Flüchtlingsfrage, sondern auch als Kontakt zu den neuen Machthabern.
Der türkische Präsident Erdogan will die Kurden in Syrien so weit wie möglich zurückdrängen. Er unterstützt islamistische Milizen, die ihre Angriffe auf Kurdengebiete im Moment ausweiten. Die Gebiete unter kurdischer Kontrolle liegen im Norden und Nordosten Syriens. Dort ist die Versorgungslage auch nach dem Machtwechsel schwierig, wie unsere Reportage aus dem Ort Hasaka zeigt.
Sie sind allgegenwärtig in Nordostsyrien. Lkw mit Wasserladung versorgen große Teile der Bevölkerung. Seit die Flüsse, die weiter nördlich in der Türkei entspringen, kein Wasser mehr führen, wie die Bürgermeisterin von Hasaka erklärt. Unser Wasser kam aus dem Fluss hier im Norden. Seit die Milizen mit Hilfe der Türkei unser Gebiet dort erobert haben, lassen sie kein Wasser durch. 5 Jahre ist das her. Erst der Wassermangel, nun die Ankunft zehntausender Menschen, die vor islamistischen Milizen ins kurdisch-dominierte Nordostsyrien fliehen. So wie diese kurdische Familie, die in einer Berufsschule unterkommt. Die Milizen wollten unser Dorf überrennen, uns alle umbringen. Wir wissen sehr gut, was sie uns antun wollen. Viele Kurden und Jesiden waren schon vor 5 Jahren geflohen, vor dem damaligen Vormarsch der Milizen, in Lager wie Ras al-Ain, das mittlerweile zu einer kleinen Siedlung geworden ist, mit Shops, Apotheken und Schulen. Morgens nach dem Aufstehen wasche ich mein Gesicht, frühstücke, gehe zur Schule und lerne das Alphabet. Jetzt haben die Geflüchteten Angst, dass die Milizen, die von der Türkei unterstützt werden, weiter vorrücken. Den Vorwurf Erdogans, ein Teil der kurdischen Kräfte seien Terroristen, weist Hasakas Bürgermeisterin zurück. Wir sind diejenigen, die Menschenrechte verteidigen, mit dem Leben unserer Soldaten. Wie können wir dann Terroristen sein? Während die Preise steigen, kämpfen die Kurden gegen den Zusammenbruch ihrer Stromversorgung in einem Bürgerkrieg, der für sie noch nicht vorbei ist.
Im Südpazifik hat ein starkes Erdbeben den Inselstaat Vanuatu erschüttert. Der Südseestaat liegt östlich von Australien. Bei dem Erdbeben sind nach UN-Angaben mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen. Gebäude in der Hauptstadt Port Vila wurden schwer beschädigt. Darunter auch eines, in dem die US-Botschaft und andere diplomatische Vertretungen untergebracht sind. Eine Tsunami-Warnung für Vanuatu wurde inzwischen aufgehoben. Der Wirbelsturm Chido ist auf das südostafrikanische Land Mosambik getroffen. Mit Windstärken bis zu 260 Kilometer pro Stunde. Mindestens 34 Menschen kamen ums Leben. Mehr als 300 wurden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde verletzt. Etwa 23.000 Häuser und 170 Fischerboote wurden zerstört. Zuvor hatte Chido im französischen Überseegebiet Mayotte verheerende Schäden angerichtet. Hunderte Tote werden dort befürchtet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 18. Dezember.
Ein Tief über der Nordsee sorgt in sehr milder Luft für zunehmend windiges, teilweise stürmisches und wechselhaftes Wetter. Zwischen den Wolken können sich heute Nacht hier und da auch mal die Sterne zeigen, vor allem am Alpenrand. Meist bleibt es trocken, aber morgen breitet sich von Westen Regen aus, der am Nachmittag den Osten erreicht. Besonders im Süden und Südosten bekommt auch die Sonne eine Chance und dort bleibt es bis zum Abend meist auch noch trocken. Im Nordwesten heute Nacht um 8 Grad, in Alpennähe leichter Frost. Morgen verbreitet um oder etwas über 10 Grad, im südöstlichen Bergland nur einstellige Werte. Auch Donnerstag unbeständig mit teilweise kräftigen Schauern, dazu weiterhin windig bis stürmisch. Da es in den folgenden Tagen kühler wird, ist im Bergland vorübergehend wieder Schnee dabei.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Julia Niharika-Senn CSU-Chef Söder, welcher Koalitionspartner zum Wahlprogramm der Union passt. Und wir schauen, wie ein KI-Roboter eine Schulklasse in Delmenhorst unterrichtet. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.